beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Einen schönen guten Morgen. Habe ich Sie aufgeweckt? Der alte Klingelwecker, der ist eigentlich passé. Heute Morgen sind manche vielleicht aufgeweckt worden durch ihren Radiowecker mit Musik, mit einem guten Wort, vielleicht über ihr Handy. Die kommerziellen Radiosender, sie ordnen die Frühstückszeit als Primetime ein. Einschaltquoten sind da ganz wichtig. Schalten Sie ein, mit uns kommen Sie durch den Tag und zwar sehr gut. Und wenn man dann nun mal nicht so einen Kanal gewählt hat, wo es um Comedy geht oder um Musik, dann gibt's gute Worte. Aber still geht es auf diesen Frequenzen auch nicht zu. Naja, schön und gut. Für so viel Andächtigkeit habe ich keine Zeit. Ich muss los. Schule, Büro, das Geschäft, die Werkhalle, sie warten auf mich oder der Hund muss noch mal raus. Und so hetzen wir dann durch den lautvollen Tag. Der Lärm der Arbeit, das Autoradio, der MP3-Player beim Joggen, abends die Lieblings-CD, Volksmusiksendung vielleicht. Und wenn es geht, kurz vorm Schlafengehen noch die Tagesthemen mit den schlechten Nachrichten vom Tag. Spätestens dann kann ich wirklich nichts mehr hören. Es ist schon wahr, bei solch einem Tagesablauf ist es schwierig, Zeit der Stille zu haben, auf Gott zu hören, mal das Leben von einer anderen Seite zu sehen, wesentlich zu werden. Heute will Gott mit uns reden, mit dir. Oder hat er das schon getan? Wann war es das letzte Mal, dass du auf Gott gehört hast? Und was hat dir Gott dabei gesagt? Worüber redet er mit dir? Oder was müssen wir machen, damit Gott wieder reden kann? Damit wir ihn hören und spüren können, ihn erleben. Wie sieht das praktisch aus? Es gibt eine Stille auch, die wohltut. Und es gibt eine Stille mit unsichtbaren Mauern, die schwer zu ertragen ist. Genau um dieses geht es heute Morgen in dem Predigttext. Ich habe es umschrieben oder überschrieben mit dem Thema im Gefängnis der Nichtkommunikation, Aufhebung der Sprach- und Hörlosigkeit. Ich möchte euch diesen Text, den wir vorhin gelesen und gehört haben, in dem Zusammenhang mal vorstellen. Da gibt es eine Begegnung. Jesus ist unterwegs und trifft eine Frau und gibt ihr eine Zukunft. Jesus ist unterwegs in die Städte Tyrus und Sidon und in das Gebiet der 10 Städte. Es ist die Fremde, in die Jesus hineingeht, ein heidnisches Gebiet. Jesus geht also dahin, wo Menschen leben, von denen man nicht viel hält. Sie sind verachtet, weil sie nicht richtig glauben, wie man glauben sollte. Jesus ist also unterwegs zu Menschen, wo man Gott gar nicht vermutet, dorthin, wo wir vielleicht meinen, dass er mit denen gar nichts zu tun haben möchte. Das Gebiet von Tyros, das Purpurland. Jesus ist unterwegs auf den Spuren des Elia und begegnet da einer syrophönizischen Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besetzt war. Hilf meiner Tochter, befreie sie vom bösen Geist. Und Jesus gibt die Antwort, um des Wortes willen, geh hin, der Teufel ist von deiner Tochter ausgefahren. Welch eine Geschichte im Kernland von Europa. Denn von dort stammt die Prinzessin, nach dem unser Kontinent bezeichnet ist, Europa. Aus dem Land des Baal also, dem Land des Wissens um Verläufe von Funktionen. Von daher nimmt die Alphabetisierung ihren Lauf und auch die tödliche Dynamik des Mammon, des Geldes, eine Bezeichnung für Baal und damit viele tausend Formen von Unfreiheit. Durch das Gespräch mit dieser Frau bekommt sie eine ganz neue Perspektive. Vielmehr auch ihre Tochter. Die Macht, die sie gebunden hat, schwindet. Ein Wunder. In einem heidnischen Land, weit weg von denen, die richtig glauben, die richtig leben, die alles richtig machen. Und dann diese zweite Begegnung, in die ein Mann frei wird. Bei Markus lesen wir, dass Jesus in das Gebiet von Tyros ging, dieses verließ und dann in die Dekapolis kam, also 10 Städte. Ein Synonym für das Land der vielen Völker. Der 10-Städte-Bund, ein Zentrum hellenistischer und europäischer Hochkultur. Seine Münzen trugen das Bild der Tyche, der Göttin des Schicksals, des Glückes, der guten Führungen und des Zufalls. Gelegentlich hält sie Plutos, den Gott des Reichtums, im Arm. Was geschieht in dieser Welt der Glücksritter? Viele zahlen ihren Preis. Bis heute. Und Jesus lässt sich auf diesen Mann ein. Ein Gespräch, das sein Leben verändert als Seelsorge Gottes. Markus macht deutlich, dass durch diese Begegnung mit dem Wort Gottes dieser Mann eine ganz neue Perspektive und nicht nur er, sondern mit ihm zusammen seine Freunde und die Menschen, die ihn mögen, erleben. Am Anfang ist er schon angeklungen. Was ist solch ein Taubstummer für ein Mensch? Einer, der hinter einer dicken Glasscheibe lebt. Menschen, die miteinander im Gespräch sind, die kann er nicht hören. Schritte, die gemacht werden, die kann er nicht identifizieren. Musik und die Freude am Leben, sie kommt nicht an. Und es wird um ihn herum getuschelt und gegrinst. Und er weiß nicht so recht, reden die über mich? Lachen die über mich? Und er bittet immer wieder, redet doch deutlich, ich verstehe euch nicht. Nichts kommt herein und nichts geht hinaus. Genau für diesen Menschen soll jetzt Gottes Wort Kraft werden. Also einer, der sich nicht richtig mitteilen kann. Solche Menschen kennen wir vielleicht auch. Vielleicht gehören wir gelegentlich zu diesen auch dazu. Vielleicht bist du heute Morgen da, weil du in deiner Not, in deinen Schwierigkeiten nicht mehr sprechen kannst, aber auch nicht mehr hören willst. Ich erinnere mich an ein Ereignis in meinem Leben, als wir ein Gespräch hatten mit 2 Leuten. Und dann wurde mir die Frage gestellt, und was sagst du jetzt? Und dann habe ich ihnen gesagt, ihr seht mich sprachlos. Das kommt zwar selten vor bei mir, aber in dem Fall war ich sprachlos. Ich habe nicht fassen können, was diese Menschen vorhatten. Es gibt eine Stummheit, weil sie eine Unfähigkeit ausdrückt, zu sprechen. Genetische Ursachen sind da zunächst einmal anzuführen. Ob zwar die Sprache möglich wäre, ist es diesen Menschen doch nicht möglich, weil das Gehör nicht mitmacht, als Korrektiv für die Sprache. Aber es gibt auch etwas anderes. Das sind seelisch bedingte Gründe. Ein Schweigen. Das griechische Wort bezeichnet nicht nur stumm, sondern es bedeutet im übertragenen Sinn auch abgestumpft. Also das Nicht-Hören-Können dieses Mannes, Nicht-Reden-Können, hat mehr Ursachen als nur eine körperliche Behinderung. Das ist nur ein Symptom für seine innere Verschlossenheit. Wie dieser Mann dahin gekommen ist, wird nicht berichtet, aber wir können vielleicht unsere eigenen Erfahrungen hier einbringen. Es gibt tausend Gründe, warum Menschen nicht mehr hören. Bei manchen, die ich erlebt habe, die haben gesagt, ich will nicht mehr hören. Das will ich auch gar nicht mehr hören. Ich höre überhaupt gar nicht mehr hin. Das hat überhaupt keinen Sinn, sich da einzubringen. Und manch einer stellt sich taub, weil er das alles nicht mehr hören kann. Und manche verstehen nur Bahnhof. Und manche ringen nach Worten, weil sie sprachlos sind. Was also kann einen Menschen veranlassen, so einen unsichtbaren Schutzwall über sich zu oder um sich zu legen, völlig dicht zu machen, sich abzuschotten? Einer der wesentlichen Gründe ist, dass solche Menschen nicht angenommen werden, so wie sie sind. Ich hatte einen Kollegen, einen Freund, mit dem wir beide im Gespräch waren, und da sagte er mir, ich habe im Laufe meines Lebens immer wieder ein Gefühl gehabt, das ich nicht erklären kann. Ich tue mich schwer, Dinge, die sehr persönlich sind, auch zu sagen, darüber zu reden, anderen mitzuteilen. Und dann berichtet er mir, dass er seine Mutter einmal gefragt hatte, ob sie eine Antwort wisse für seine Behinderung oder Sprachlosigkeit. Und in diesem Gespräch, so sagte er mir, wurde deutlich, die Zeit, in die er hineingeboren wurde, war keine günstige. Als Eltern wollten sie ihn nicht haben. Eine tiefe Verletzung der Zurücksetzung, Sprachlosigkeit. Und andere wiederum haben Verletzungen im Leben erlebt, die sagen, das soll mir nicht noch einmal passieren. Sie nehmen sich zurück und sie bauen einen Schutzwall um sich. Diese Menschen wollen bei sich selber bleiben. Immer weniger soll hineinkommen. Und sie merken, sie sind überfordert durch das viele Reden. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Auch die frommen Worte, die will ich nicht mehr hören. Ein taub und stummer ist ein Mensch, der zutiefst isoliert ist, rollt sich ein und will alleine sein. Und doch wird es nie Stille in seinem Leben. Denn da bekommen plötzlich die eigenen Meinungen ein hohes Gewicht. Der Soziologe Ulrich Beck spricht zeitkritisch von einer Gesellschaft von Ichlingen. Wir sind eine Gesellschaft von Ichlingen. Jeder sieht nur sich selber, nur seine eigenen Interessen und nimmt sich sehr wichtig. Das macht die Sache nicht einfacher. Solch ein Mensch im Bereich der 10 Städte mit einem Gehörschaden und Sprachproblemen kommt zu Jesus und wird von Jesus wahrgenommen. Und Jesus wendet sich ihm zu. Heute, solch eine Zeit, in der Gott mit dir reden will und sich dir ganz besonders zuwenden will in deiner Hör- und Sprachlosigkeit. Aber das Wort Gottes, es macht Mut, es erfrischt, es lädt ein, weil Jesus gekommen ist für Menschen, die hinter einer dicken Glaswand leben, solche, die dort leben, wo andere Gott gar nicht vermuten. Und am Ende dieses Textes, den wir eingangs auch gesehen haben, wird gesagt, was schon in Jesaja 35,6 steht. Dann werden geöffnet werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben werden hören. Dann wird springen der Lahme wie ein Hirsch und deutlich artikulierend wird die Zunge der unverständlich Redenden. Das, was Jesus tut, eine Aufnahme aus Jesaja. Wenn Gott kommt, dann ändert sich alles. Und wie soll das geschehen? Das Erste, was ich hier in diesem Text und Bericht lese, ist, dass Jesus will, dass ein Mann oder ein Mensch Zeit hat mit ihm. Er nimmt den Kranken beiseite, weg von der Menge. Seltsam ist diese Betonung in dem Griechischen für sich alleine. Er nimmt diesen Mensch weg, ganz für sich alleine. Das kennen wir auch von uns. Wenn wir mit jemandem etwas ganz Wichtiges besprechen wollen, dann sagen wir, komm, stellen wir uns irgendwo hin, wo wir miteinander reden können. Weg von den anderen, heraus aus der Menge. Eine ganz intensive Zuwendung Jesus zu solch einem Menschen. Du bist mir jetzt wichtig, wie kein anderer. Ganz für einen da sein. Mit einem leichten Druck vielleicht aus der Menge heraus. Und da kann dieser Mensch wieder atmen, aufatmen. Jetzt hat er gespürt, jemand wendet sich nur ihm zu. Er kann vielleicht etwas wahrnehmen von einer Nähe, von Zuwendung. Und das ist sehr taktvoll von Jesus. Der Kranke wird nicht zum Opfer einer zentralen Heilungsshow, sondern es geht Jesus um diesen Menschen. Heilung im wahrsten Sinn des Alten und Neuen Testamentes, wo es um die Wiederherstellung der Gottesbeziehung geht, nicht um Gesundheit. Heilung, das braucht ein Stück Intimität, persönliche Diskretion. Am Bankschalter akzeptieren wir den Hinweis, bitte Diskretion wahren. In der Seelsorge und im Umgang mit anderen meinen wir, wäre es nicht nötig. Und dann legt Jesus zum anderen diesem Mann den Finger in die Ohren. Ist das nötig? Reicht denn nicht einfach ein Wort? Seltsam. Jesus steckt dem Mann den Finger ins Ohr. Ich rate dir, das jetzt bei deinem Sitznachbarn nicht zu machen. Die mögen das nicht so. Aber Jesus tut das, um ihn in der tiefsten Stelle seines Lebens zu berühren. An der Wundenstelle. Und das ist sehr intim. Es ist ein Missverständnis in der Seelsorge, gehe es nur um Appelle und um Moral und um Werte, die zu vermitteln sind. Nein, es gibt eine gute Nachricht. Seelsorge ist die Nachricht, Gott hat großes Interesse an uns, an dir. Und Gott hat eine unglaubliche Sehnsucht nach uns. Und wenn du im Gestrüpp des Lebens hängen geblieben bist, dann darfst du wieder nach Hause kommen. Dann ist einer da, der dich an der wunden Stelle deines Lebens berührt. Bei Jesus habe ich gelernt, dass er Fingerspitzengefühl hat. Im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann nimmt der Spucke auf seinen Finger und berührt die Zunge des anderen. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Da gehen wir lieber ein bisschen auf Distanz. Aber eine Person hat in meinem Leben das tun dürfen, vielleicht in deinem auch. Meine Mutter. Ganz intim. So schafft Jesus mütterlich auch mit dem Taubstummen umzugehen, sodass er frei und ungeschützt wieder zum Leben findet, einen Schritt wagt und merkt, um ihn geht es. Jetzt kann er bei Gott ankommen. Was für eine Intimität, Berühren des Unberührbaren. Das gehört zur Seelsorge dazu. Und es ist etwas Besonderes, wenn Menschen einander die Erlaubnis geben, einander zu berühren. Wenn Menschen einander die Erlaubnis geben, einander zu berühren. Und um die Erlaubnis geht es. Denn auch dieser Mann muss mitmachen. Er kann nicht einfach nur passiv dabei bleiben und sagen, mach mal Jesus. Und Jesus führt ihn zum Leben wieder. Seine Probleme der Kommunikation und Hörfähigkeit oder Unfähigkeit werden verändert. Jesus kümmert sich um die Not des anderen. Und dann ist das Entscheidende in diesem Predigttext, Jesus ist nicht nur der, der sich dem Menschen zuwendet, sondern wir erkennen ihn als der Mittler zwischen Gott, dem Vater und uns. Und das ist auch die Aufgabe des Wortes Gottes, neue Brücken zu schlagen zwischen uns und Gott. Gott will unsere Offenheit und nicht unsere Verschlossenheit. Bereitschaft, sich auf das einzulassen, was Gott will. Beten tun wir das gerne. Dein Wille geschehe. Ob wir das auch leben möchten, das umzusetzen, was Gottes Wille ist? Und Jesus sagt nicht einfach, sei geheilt oder sei gesund. Du kannst wieder hören und wieder sprechen. Sondern er sagt vielmehr, Ephata, öffne dich. Öffne dich. Mein Freund, du bist zu. Du bist verschlossen. Nicht nur dein Ohr. Du bist gebunden und gefesselt und unfrei. Nicht nur deine Zunge. Öffne dich. Ein sehr direktives, eindeutiges Wort. Und Jesus spricht stellvertretend für den Taubstummen, der sich nicht äußern kann und der auch seinen Wunsch nach Gottes Beziehung nicht artikulieren und nicht deutlich machen kann. Stellvertretend für ihn blickt Jesus zum Himmel, steht da geschrieben und sagt Ephata. Und er sieht sich den Mann an und sagt ihm, Ephata, öffne dich. Leben soll wieder fließen in dein Leben, von Gott her. Und er bittet den Himmel, er bittet den Vater, dass er sich für diesen Menschen öffnet. Das ist ein Wort des Lebens. Einer setzt sich Gott aus und Gott ist bereit, mit ihm zu gehen. Der Mann erlebt, Gott ist da. Jahwe, Gott ist da, der mitgehende Gott, der Gott des Weges, der begleitende Gott, der uns einlädt, mit ihm unterwegs zu sein. Es ist ein Missverständnis unserer Zeit zu meinen, dass wir auch ohne Gottes Wort auskommen Oder einfach mal ein Losungswort zwischen Tür und Angel, das wir zum Mittag schon längst vergessen haben. Damit kommen wir nicht weiter. Arnold Gehn, ein Philosoph der Nachkriegszeit, sagte, unsere Entwicklung hängt zutiefst davon ab, was wir reden und wie wir reden. Die Sprache dringt in unser Leben ein und auch wieder umgekehrt. Deshalb ist es nicht belanglos, nicht unerheblich, welchen Worten und welchen Sprachen wir uns aussetzen. Ob auch das Wort Gottes eine solche Sprache ist, die du mit dir trägst, wie die alten Israeliten, die gesagt haben, Tag und Nacht bewege ich dein Wort in meinem Herzen. Das heißt, es wird gemurmelt, Tag und Nacht murmel ich dein Wort vor mich her. Versucht es mal, ihr werdet am Ende viel auswendig können aus dem Wort Gottes. Und wer Gottes Wort nicht mehr hören möchte und meint damit nicht auskommen zu müssen, der muss kompensieren. Dann werden die Worte der Medien und anderer Menschen uns in Beschlag nehmen. Sie werden zu letzten Worten, zu Vermächtnissen, zu Worten, die uns fesseln. Gottes Wort macht unser Leben wieder wesentlich. Und ich entdecke, als Jesus sich diesem Menschen so zuwendet, Hephatha, und eine Öffnung passiert, dass dieser Mann wieder reden und hören konnte. Ein Jubeltag, heraus aus der Isolation, und er ist wieder da, wo er sein sollte, im Kreis seiner Freunde, im Kreis der Menschen, die Gott loben. Am Ende dieser Begegnungsgeschichte sind sie alle wieder zusammen, vor Gott und bei Gott. Und Jesus erteilt zunächst einmal ein Redeverbot. Das können wir verstehen, weil Jesus nicht an seinen Wundern erkannt werden möchte, sondern an seinem Sterben, an seiner Auferstehung, an seinem Weg für uns, dem Weg der Rettung. Daran will er erkannt werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkeln und Finsternis sehen. Die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Ärmsten unter den Menschen, sie werden fröhlich sein. Das haben diese Menschen erkannt, denn sie wussten, hier gibt es Zeichen der Gottesherrschaft. Gott ist da. Zeichen der Gottesherrschaft. Blinde sehen, Lahme gehen. Taube hören, stumme reden, das sind messianische Markenzeichen. Und das ist ein Wunder für diese Menschen. Plötzlich sind sie Leute mit offenen Augen, Menschen, die staunen und sich freuen, vor allem werden sie dankbar. Sie werden dankbar. Und die Menschen verstehen einander wieder. Unfassbar. Um ein Stichwort des letzten Sonntags aufzunehmen, unglaublich, was da geschieht. Unmögliches wird möglich. Es ist einfach großartig, was er tut, sagen die Menschen. Unglaublich. Er hat alles gut gemacht. Erinnert ihr euch an solch ein wesentliches Wort? Steht bei uns am Anfang der Bibel. Man wird erinnert an einen Schöpfungsmorgen. Und dort steht, als die Schöpfung vollendet war, sah Gott sich um und es war alles sehr gut. Und wenn das in dieser Begegnungsgeschichte steht, dass die Menschen sagen, er hat alles sehr gut gemacht, dann sind wir wieder am Anfang in der Begegnung mit Gott, der alles gut macht. Das ist das Geheimnis des Wortes Gottes, das zum Leben hilft, uns auf die Spur setzt, die Begegnung mit Gott. Unser Gebet soll heute sein, dass wir wieder hör- und sprachfähig werden für die Absichten Gottes, diese in dem eigenen Leben erkennen und merken, Gott ist es, der mit uns unterwegs ist und wir wollen ihn loben. Amen.